Wenn du auch so autobegeistert bist wie ich und auf skurrile Stories rund um Mobilität stehst, dann bist du hier genau richtig. Ich mache mir jetzt meinen Kaffee, das solltest du auch tun, denn gleich geht's los. So, meinen Kaffee habe ich mir geholt, ist genauso ja, frisch wie mein heutiger Gast. Ich habe nämlich die Jenny Zäume da. Wer ist Jenny Zäume? Jenny Zäume hat jahrelang für eine Automobilzeitschrift gearbeitet als Redakteurin. Die Zeitschrift beinhaltet auch Bilder. Zudem ist sie eine begeisterte Motorradfahrerin, die aber auch sehr gerne mit Campingfahrzeugen unterwegs ist und sich gerade in dem Bereich sehr gut auskennt, weil die in der Redaktion gerade diese Themen durchgespielt hat und Camper getestet hat und so weiter. Aber begrüßen wir erstmal die Jenny, sage ich mal so, ne? Hallo Jenny.
Hallo Nelson, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Also das freut mich sehr. Ja, um dich vielleicht etwas besser kennenzulernen erstmal, fange ich immer, also um das Ganze aufzulockern für meine Gäste, ne, mit drei Fragen an.
Okay.
Sollen wir damit starten?
Los geht's.
Okay. Was war dein erstes Auto?
Oh, mein erstes Auto. Das war tatsächlich ein Opel Corsa C, Baujahr 2005. Den habe ich zum Abitur bekommen. Meine Eltern haben mir den tatsächlich zum Abi geschenkt.
Ja.
Den bin ich auch 13 Jahre lang gefahren. Also eine ganze Weile, bis der nachher einen Motorschaden hatte. Und er hat mich durchs Studium begleitet, durch meinen ersten Job. Und ein paar bescheuerte Sachen habe ich mit dem natürlich auch erlebt.
Waren da irgendwelche speziellen Tuning-Teile? Das frage ich eigentlich mittlerweile bei älteren Fahrzeugen immer, weil das war ja damals so ein bisschen so die Zeit. Oder wie kann ich mir denn vorstellen, welche Farbe?
Grau, silbergrau, totales Granny-Auto, da waren keine Tuning-Teile dran. Außer verschiedenfarbige Radkappen. verschiedene Radkappen, also das sah ein bisschen wild aus. Das war halt ein günstiges Studentenauto, von daher war das eher, ja. Also wirklich Tuning habe ich da nicht mitgemacht.
Jetzt komme ich auch eigentlich schon fast zu meiner nächsten Frage. Tuning, ja, okay, check, verschiedene Radkappen, habe ich verstanden. Thema Musik, früher hatte man ja Subwoofer und so weiter, da kommen wir schon zu der Frage, was hörst du denn gerne für Musik im Auto?
Also ich sage immer, ich bin begeisterte Metal-Hörerin, gehe aber ganz heimlich zu 2000er Hip-Hop ab. Das darfst du aber keinem verraten. Ups, naja.
Ist ja der Klassiker.
Ne? Ja, macht total, ja jeder. Total, absolut, absolut. Mhm. Nein, ich höre schon in erster Linie Rock und Metal, das ist so mein Ding. Total unterschiedliche Sachen. Ich habe da aber tatsächlich einen Song, den ich sehr, sehr gerne höre, das ist Baby I Come Hell. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen, wie er heißt. Auf jeden Fall ist das Song von einem Duo, die heißen Deep Valley.
Deep Valley.
Deep Valley. Sind zwei Mädels aus Kalifornien. Und die machen richtig coole Musik, eine Mischung aus Hardrock und Blues.
Okay, ja, interessant. Ich stelle mir vor, gerade wie du 2005 mit verschiedenen Radkappen, mit einem grauen Opel Corsa C auf der Highway bist und Metal hörst von zwei jungen Damen. Hört sich gut an.
Fand ich damals auch.
Dann braucht man ja gar kein Tuning.
Nö.
So. Jetzt einmal kommen wir nochmal zu der dritten Challenge. Also es ist mehr so eine Challenge als eine Frage jetzt tatsächlich. Nämlich, ja, ich hatte ja eingangs gesagt, Camping, Motorrad, Mobilität. Und hast du mir irgendwas aus deinem Auto mitgebracht?
Nee, ich habe dir was von meinem Motorrad mitgebracht.
Ich habe es mir tatsächlich, ohne Witz, ich habe es mir tatsächlich gedacht, dass ihr mir nichts aus ihrem Auto mitbringt. Aber ich habe es trotzdem probiert jetzt mit der Frage. Aber es ist ja gut, dass du mir was aus deinem Motorrad mitgebracht hast. Das ist für mich eine absolut neue Challenge und auf jeden Fall eine riesen Herausforderung, weil Autos kenne ich mich aus, Motorräder, ich sag mal, geht so. Eben habe ich noch mit Jenny gesprochen und gesagt, auf deiner Instagram-Seite habe ich gesehen, dass du ein Elektromotorrad fährst. Und da hat sie mich mit riesen Augen angeguckt. Ich fahre kein Elektromotorrad. Und ich so, aber da steht doch irgendwas mit V-Strom, Suzuki V-Strom, bis dann die Erklärung kam.
Das hat nichts mit Elektromobilität zu tun.
Mm-mm.
In dem Fall nicht.
Ja, Naja, okay, ich würde sagen, dann machen wir jetzt den Showmaster-Moment und ich ziehe mir die Brille auf.
Auf jeden Fall. Ich kann dir auch sagen, ich habe noch überlegt, ob ich richtig fies bin und dir was mitbringe, was du definitiv nicht erraten wirst. Oder etwas, wo du eventuell drauf kommen könntest. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Ich wollte nicht ganz gemein sein. Aber ich bin gespannt, ob du es errätst.
Ja, ich auch. Ne? Du kannst auch gerne mit deiner Hand gucken, ob ich irgendwas sehe, falls du denkst, ich nimm dich auf den Arm oder so. Ne? Also, wie gesagt, das Ding ist bombenfest. Ich sehe gar nichts. Ich kann auch wirklich nur fühlen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was jetzt auf mich zukommt, weil ich halte einfach mal meine Handy hier.
Ja.
Und ich
gebe dir das mal so. Das ist relativ klein.
Okay, das ist klein. Boah, ja, keine Ahnung. Also ehrlich gesagt erinnert mich das an dieses kleine Krokodilspiel, was es früher gab, wo man die Zähne da so rausziehen kann. Aber das wird es nicht sein. Also es muss ja irgendwie mit dem Motorrad. Und ganz ehrlich, also ich habe schon einen Gedanken im Kopf, was es sein könnte. Hier ist auf jeden Fall irgendwas Gummiartiges. Das scheint um irgendwie, wenn man den Fuß drauf macht, damit sich das wahrscheinlich nicht abrutscht. Auf jeden Fall ist das hier irgendwas Anti-Rutsch-mäßiges, was hier drauf ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ein Bauteil davon ist, vom Motorrad. Also ist das so ein Pedal, wo man sich draufstützt?
Das war viel zu einfach, Nelson. Das war echt viel zu einfach. Ich hätte das Schwierige nehmen sollen.
Ist das richtig?
Ja, das ist tatsächlich richtig. Das ist eine Fußraste.
Ey,
das ist die alte Fußraste von meinem Motorrad. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du das...
Zweite Folge, zweite Folge und ich hab das sofort wieder drauf.
Okay, weißt du was, das Schwierige, das andere wär die bessere Wahl gewesen. Aber ja, das ist die alte Fußraste von meiner Suzuki V-Strom.
V-Strom?
V-Strom.
Die ohne Strom fährt.
Die ohne Strom fährt, aber die trotzdem irgendwie V-Strom heißt.
Ich leg das mal hier hin, wenn das okay ist. Super. Ja, wir sind ja schon bei V-Strom, Suzuki... Jenny ist ja sehr Motorrad begeistert und mich würde jetzt erstmal interessieren, wie kommst du überhaupt zu Motorrädern?
Wie ich überhaupt zu Motorrädern komme? Also mal abgesehen davon, dass es natürlich richtig Laune macht, Motorrad zu fahren, war es eigentlich so der Klassiker, mein Papa war schuld. Mm. Der ist nämlich früher, der fährt mittlerweile leider nicht mehr Motorrad, ist aber früher viel Motorrad gefahren. Und als ich weiß gar nicht, 11 oder 12 gewesen bin, hat er mich auf seiner Honda CBR 1100 XX mitgenommen. Das wird dir jetzt nicht sagen. Das Motorrad war Baujahr 96 und zum Zeitpunkt, als es rauskam, war es das schnellste auf der Straße zugelassene Motorrad der Welt. Später abgelöst dann von der Hayabusa. Aber zu dem Zeitpunkt war es eine Sporttourer, die in Sachen Geschwindigkeitsrekord nicht zu überbieten war. Und da bin ich mit 12 hinten drauf gefahren.
Respekt.
Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir geschworen habe, irgendwann, wenn du groß bist, da machst du auch mal deinen Motorradführerschein. Dann hatte ich ganz lange kein Geld dafür. Hm. Studentin, auch keine Leute, die irgendwie Bock hatten, mit mir zu fahren. Und dann habe ich mit Ende 20 vor sieben Jahre ist es jetzt her, habe ich dann mir den großen Traum erfüllt und meinen Motorradführerschein gemacht.
Herzlichen Glückwunsch, würde ich nur sagen.
Danke.
Und absolut fetten Respekt. Also ich bin ganz ehrlich, vor so hohen Geschwindigkeiten auf dem Motorrad, ja, weiß ich nicht. Also zu meiner Zeit kann ich dir sagen, also du sprachst jetzt von der Suzuki Hayabusa, richtig? 1100? Honda CBR war von deinem Papa, 1100?
Die CBR 1100 XX und die Hayabusa war, glaube ich, die 1300er damals.
Okay.
CBR abgelöst hat.
Für mich Amateur in dem Bereich, ich glaube, das ist der Hubraum, oder? Was das anzeigt?
Ja, 1300, ja, genau, 1100.
1100. Okay, ich kann dir sagen, bei meinem Freund war früher, was ich so immer gehört habe, Kawasaki Ninja, glaube ich, war immer so der Zeitraum. So eine grüne Kawasaki Ninja fanden die alle. Das war zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, ein flottes Biest.
Ist auch heute noch ein flottes Biest. Ja. Saß ich neulich auf der Messe drauf, hab festgestellt, oh Gott, nicht mein Ding, aber ich glaube, das macht richtig Laune, das Ding zu fahren.
Okay. Gut, okay. Ja, verstehe ich. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Jetzt aber, das sind ja alles so ein bisschen so Sportmotorräder, wenn ich das, kann man da sagen, so geht ja ein bisschen mehr auf Erzielung von Höchstgeschwindigkeit auch und so weiter.
Genau.
Aber du machst ja auch längere Fahrten, so wie ich dich kennengelernt habe, ja? Also du machst ja jetzt nicht nur ab auf dem Nürburgring oder irgendwie oder auf der Autobahn, sondern auch mal längere Fahrten, also das heißt auch außerhalb Deutschlands, ja? Ja, kannst du uns irgendwas dazu erzählen? Wirklich, hol uns ab, weil ich stelle mir jetzt vor, zwei Räder, du steigst drauf, ja, ja, los geht's. Ich kann mir das ehrlich gesagt als Nicht-Motorradfahrer nicht so vorstellen, wie das funktioniert.
Also erstmal, na klar, also sowas wie eine CBR, eine Ninja oder eine Hayabusa, das sind ja alles diese Sportmotorräder, die, wie du schon sagst, auch Höchstgeschwindigkeit erreichen. Ja. Ich fahre was komplett anderes mittlerweile. Also ich bin sowas noch nie gefahren, aber ich fahre eine Reiseenduro, nennt man das.
Ah, okay.
Das sind, ja, wie bezeichnet man das? Das sind die SUVs unter den Motorrädern, unter den, ja, also das, was ein SUV beim Auto ist, das sind Reiseenduros im Motorradbereich. Das ist quasi ein bedingt geländegängiges Reisemotorrad. Also du hast eine komplett andere Sitzposition, du hast komplett anderes Fahrwerk, du hast andere Reifendimensionen, mehr Federweg, mehr Bodenfreiheit. Und ja, die Maschinen sind eigentlich dafür gedacht, weite Strecken zu fahren, deswegen auch die andere Sitzposition und eben auch dafür gedacht, mal ein bisschen abseits von Asphalt zu fahren.
Ja.
Und das mache ich damit tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, nachdem ich 6 Monate meinen Führerschein hatte, habe ich gleich meine erste Reise gemacht. Da bin ich von hier oben in die Toskana runtergefahren mit meinem Mann zusammen. Also ich reise ganz viel mit meinem Mann gemeinsam, der ist auch Motorradfahrer. Ja, und dann bin ich nach einem Dreivierteljahr gleich auf ein anderes Motorrad umgestiegen und die V-Strom habe ich seit August und alles irgendwie Richtung Reiseenduro.
Respekt. Nur mal ganz kurz für unsere Zuhörer. Wo sind wir gerade hier oben?
In Hamburg.
In Hamburg. Also von Hamburg in die Toskana.
Ja.
Kilometertechnisch, wo sind wir da?
1500, 1600 Kilometer. Also natürlich nicht am Stück, sondern peu à peu. Aber das ist ja das Schöne am Motorradfahren. Das ist ja das Schöne an den Motorradreisen, dass du das Stück für Stück machst und eigentlich der Weg dahin schon Urlaub ist. Und das macht richtig Laune.
Verstehe, klar, viele Eindrücke. Du bist selber irgendwo auch draußen auf dem Motorrad.
Genau.
Kriegst den Wind mit. Ja, atmen weiß ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, so oft bin ich noch nicht Motorrad gefahren, du hast einen Helm auf.
Atmen aber, kannst du auch, ja. Ja. Geht, das ist, funktioniert.
Das ist schon mal gut.
Ja.
Okay, ihr seid dann in die Toskana gefahren und wie plant ihr eure Routen? Also guckt ihr dann, dass ihr dann sagt, ihr habt dann feste Hotels, wo ihr dann mit eurer mit dem Motorrad oder einfach drauf los? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also mein Motto ist ja, Planung ist gut, alles vor Ort über den Haufen schmeißen ist aber viel, viel besser. Deswegen, erstmal ist es so, wir sind selten in Hotels unterwegs. Mhm. Ab und zu mal, wenn wir so eine Übernachtung brauchen, aber den Großteil machen wir tatsächlich auf Campingplätzen. Also wir haben beide, also nicht, natürlich nicht jeweils, mein Mann und ich, wir schlafen schon im gleichen Zelt. Mhm. Wir haben ein Zelt dabei, Campingstühle, komplett Campingausrüstung dabei, alles sehr, sehr klein zusammengepackt und Zelten in erster Linie. Und wir machen es meistens so, buchen vorher überhaupt nichts, sondern alles spontan vor Ort. Und wir überlegen uns eine ganz grobe Route. Wir haben so ein paar Punkte, wo wir sagen, okay, da haben wir Lust drauf, das würden wir uns gerne angucken. Und dann fahren wir dahin und ein paar Sachen davon machen wir dann auch. Und zwischendurch fallen uns aber 20 Sachen ein, die wir lieber machen würden und sehen dann vor Ort auch noch, ach, hier ist ja noch ein tolles Schloss und hier ist ja noch irgendwie eine tolle Sehenswürdigkeit. Und so stückelt sich dann der Urlaub zusammen, dass du sagst, okay, du hast ein paar Anhaltspunkte, dass du sagst, dass du nichts verpasst.
Mhm.
Aber genau das ist ja das Tolle, wenn du mit dem Zelt und mit dem Motorrad unterwegs bist, flexibler geht's eigentlich gar nicht.
Absolut, glaube ich sofort. Also ja, freier kann man gar nicht unterwegs sein, sage ich jetzt mal. Wo ich noch so ein bisschen Bedenken habe, ich meine, so ein Zelt ist auch schwer, denke ich mal, oder ja, je nachdem, wie groß das ist wahrscheinlich. Wie transportiert ihr die ganzen Sachen mit? Weil ich meine, so im Auto, klar, Kofferraum auf, Sachen rein, los geht's. Beim Motorrad, Rucksack auf?
Nee.
Was denn?
Ich fahre nie mit Rucksack, das ist so unbequem. Nein, also das ist halt der Vorteil, wenn du solche Reiseenduros fährst, die sind dafür gemacht, dass du Gepäck hast.
Mhm.
Es gibt von allen möglichen Herstellern Gepäcksysteme, die du kannst dich eigentlich austoben und dir aussuchen, was du haben möchtest.
Mhm.
Du kannst feste Koffer haben, du kannst Softgepäck haben, du kannst oben was draufschnallen.
Ja.
Da gibt's alle Möglichkeiten und genauso transportieren wir die Sachen. Also ich habe jeweils links und rechts eine 38 Liter Tasche.
Mhm.
Auf der einen Seite sind Klamotten drin, da muss man sich sehr reduzieren. Das ist für mich auch nicht immer ganz leicht, aber da lernst du auch mal wirklich mit wenigen Sachen auszukommen. Das ist auch das Tolle. In der anderen Tasche sind ja nicht nur Camping-Sachen, also tatsächlich Kissen, Schlafsack und Isomatte und so ein Kram, Campingbesteck und obendrauf quasi, also man muss mir vorstellen, so die Taschen und hinten da, wo noch ein zweiter eigentlich auf dem Motorrad sitzen könnte, da ist bei mir quer das Zelt drauf.
Okay, interessant. Jetzt hat sich alles nach so einer wunderschönen, bunten Welt, gutes Wetter, es läuft alles perfekt, es kann eigentlich gar nicht schief gehen mit so einem Motorrad, ja, glaube ich. Aber gehen wir mal von aus, ja, es klappt nicht alles. Ich meine, ich habe irgendwo bei dir auch schon mal in deinem Kanal gesehen, irgendwie Pleiten, Pech und Pannen oder sowas. Kannst du uns da was erzählen? Was kann denn so schief gehen bei so einem Motorrad?
Oh, wo soll ich da anfangen?
Ja, okay, wir kürzen es ab. Was war das Schlimmste oder der besonderste Moment, der dir im Kopf geblieben ist?
Also schlimm würde ich das gar nicht nennen. Also ich habe grundsätzlich ein Händchen für kleine Motorradpannen. Es ist noch nie so richtig was Schlimmes passiert. Also Motorschaden oder so hatte ich noch nie. Aber ich habe, glaube ich, von den ganzen Reisen, die ich gemacht habe, hatte ich zwei, da ist mir nichts kaputt gegangen. Ansonsten musste ich immer irgendwie eine Werkstatt aufsuchen oder musste immer irgendwie zusehen, wie ich klarkomme. Und es gibt eine Geschichte, die ich ganz besonders schön fand, weil die eigentlich gezeigt hat, dass Menschen unfassbar hilfsbereit sind. Und das war vor zwei Jahren, 2023, da waren wir auf dem Balkan unterwegs. Und die Route war quasi Bosnien, Montenegro, Albanien und dann zum Schluss in den Kosovo. Und wir sind gerade aus Albanien raus, in den Kosovo rein. Und ich wollte auf der Landstraße überholen und habe gemerkt, dass meine Kupplung anfängt zu rutschen.
Ja.
Da denkst du natürlich, ich habe noch 600 Kilometer Rückweg bis zu meinem Anhänger, der in Bosnien irgendwo stand. Was machst du? Find mal in Kosovo eine Werkstatt. Wir haben dann tatsächlich eine gefunden. Ja, und was soll ich sagen? Der von der Werkstatt hat einfach alles stehen und liegen lassen. Hat mir sofort die Kupplung getauscht innerhalb von 4-5 Stunden. Ich weiß bis heute nicht, ob er mir zu viel abgeknöpft hat, aber das ist mir auch völlig egal gewesen in dem Moment. Und dann haben wir uns noch ganz lange mit denen von der Werkstatt unterhalten und da habe ich halt super interessante Sachen gelernt, weil ich wusste zum Beispiel damals nicht, dass es für kosovarische Staatsbürger schwierig ist, in Schengen-Länder einzureisen. Und sowas lernst du dann, wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst. Klar. Und genau das passiert, wenn irgendwas schief geht auf einer Reise. Du kommst mit Leuten ins Gespräch, weil die dir helfen. Und deswegen ist das eigentlich der coolste Part fast an Motorradreisen, wenn dir was passiert. Kleinigkeit und du Leute kennenlernst.
Ja, mega. Ja, absolut. Wahrscheinlich auch, weil die auch tatsächlich auch die gleichen Interessen haben, gehe ich mal von aus, meistens. Ne? Jetzt nochmal, was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, was auf jeden Fall oder welche Gadgets man mitnehmen sollte auf eine Reise, wenn man Motorrad fährt. Also das würde mich jetzt nochmal interessieren.
Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man selbst für ein Motorrad fährt. Aber ich glaube, grundsätzlich sollte immer dabei sein Ballistol oder WD-40, falls irgendwas festkammelt, was nicht fest sein soll. Habe ich schon sehr oft gebraucht. Oder falls man mal irgendwas schmieren muss oder was... Du glaubst manchmal gar nicht, wofür du das Zeug brauchst.
Okay.
Gaffertape für den anderen Fall, falls irgendwas lose ist, was nicht lose sein soll. Mhm. Habe ich auch schon häufig gebraucht. Ja, und ich glaube, ohne Navigationssystem wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Also das sind so
Kein Atlas dabei?
Eine Karte zusätzlich, eine feste Karte tatsächlich zusätzlich, aber in erster Linie immer das Navigationssystem, weil du es auch offline nutzen kannst und selbst, ich finde das auch zuverlässiger als ein Handy. Ich persönlich fahre immer mit richtigem Navigationssystem. Das sind so die drei Sachen, die ich mitnehmen muss. Werkzeugrolle natürlich noch. Reifendichtmittel habe ich auch immer dabei. Das sind so die Sachen. Aber ich glaube, so Gaffertape und Ballistol sind schon zwei. Also ohne die fahre ich nirgendwo hin.
Also fassen zusammen. Gaffertape, WD-40. WD-40 ist, glaube ich, Nummer eins sogar. Ja, auf jeden Fall ja auch ein Atlas, ne? Haben wir ja auch gehört, ne? Falls GPS ausfällt, Handy nicht da ist, ne? Also auch nochmal klassisch unterwegs zu sein. Was war das andere? Zum Schrauben irgendwas, ne?
Werkzeugrolle,
ne? Das sind so die wichtigsten Punkte. Ja, cool. Das hört sich natürlich spannend an. Übrigens, in der letzten Folge habe ich einfach mal so eine Frage reingeworfen und dann, es gibt immer dann eine Stelle, wo ich dann sage, zack, jetzt haue ich die Antwort raus. Sollen wir das jetzt machen?
Klar.
Okay, dann machen wir das jetzt. Also in meiner letzten Folge hatte ich bei Echt oder Einfallsreich gefragt, was muss man in Polen im Fahrzeug führen? A, mindestens 400 Zlotys, das sind umgerechnet 100 Euro. B, einen Feuerlöscher. Und C, feuerfeste Schuhe. Jenny, willst du es erraten?
Ich glaube, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist der Feuerlöscher.
Das ist richtig. Es sind tatsächlich, es ist der Feuerlöscher. Also in Polen ist es Pflicht, einen Feuerlöscher im Auto zu haben. Vom Feuerlöscher kommen wir jetzt, ich weiß nicht, zu Kochstation beim Camper. Nein, Spaß. Aber wir kommen zu Campingfahrzeugen. Da kennt sich Jenny nämlich auch wunderbar aus. Und da würde mich tatsächlich jetzt erstmal interessieren, ich bin jetzt ein absoluter Amateur, was das Thema Camping angeht, ja, und Zelten. Wenn ich mir jetzt so als Laie so einen Camper holen möchte, worauf muss ich achten? Oder also worauf würdest du achten?
Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, bevor du auf die Idee kommst, ganz viel Geld für so ein Fahrzeug auszugeben, mieten. Weil viele Leute, die sich in den letzten Jahren, gerade auch zur Corona-Zeit, so ein Campingfahrzeug gekauft haben, haben dann danach festgestellt, dass Camping eigentlich überhaupt nichts für sie ist. Deswegen mieten ist immer eine gute Idee. Mhm. Und die Größe des Fahrzeugs probiere ich einfach mal durch. Weil ob du wirklich so ein 8-Meter-Geschoss mit dir rumfährst oder lieber so ein VW-Bus mit dir rumfährst, das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Und es kommt auch immer darauf an, was du brauchst. Mit wie vielen Leuten bist du unterwegs? In welchen Regionen bist du unterwegs? Nutzt du das Auto auch im Alltag? Oder soll es wirklich nur zum Campen sein? Das sind so Fragen, da musst du erstmal, die musst du erstmal dir selbst beantworten. Und das kannst du meistens erst tun, nachdem du ein paar Mal mit einem Campingfahrzeug weggefahren bist und genau weißt, ob das dir taugt oder nicht.
Okay, ich verstehe. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Hilfe. Erstmal mieten, erstmal sich austesten und dann zu gucken, was ist denn überhaupt das Passende für einen. Ja, ja, wie ist es? Du sprachst ja Corona-Zeit. Ja, gerade beim Camping war das eine Zeit, die sehr aufgefallen ist, finde ich. Weil ich glaube, ich habe nur von Leuten gehört, die halt campen wollten. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, und ich bin mir sicher, die Zuhörer auch, ist dieser Boom immer noch da? Sind die Zahlen immer noch so, dass jeder sich so einen Camper holen will, oder hat sich da am Markt etwas verändert?
Also es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall was verändert. Die Zeiten, diese Hochzeiten zu Corona sind die wir zu Corona hatten, also diese Zulassungszahlen, die sind heute nicht mehr da. Mhm. Was nicht bedeutet, dass es nicht immer noch viele Camper gibt, die auf die Straße gehen. Aber man merkt auf jeden Fall, dass diese riesengroße Nachfrage, die es damals gab, zurückgegangen ist. Ich habe mal geschaut. Ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber im Vergleich zu 2023 gab es, glaube ich, um 16,4% weniger abgesetzte Fahrzeuge zum Beispiel. Also die Hersteller haben ziemlich viele Kapazitäten ausgebaut in der Zeit, also auch was Produktionskapazitäten angeht. Und das rächt sich jetzt bei manchen ein wenig, weil eben die Nachfrage doch gesunken ist. Sie ist immer noch hoch, auf jeden Fall, aber längst nicht mehr so hoch wie früher. Was aber auch vielleicht dazu führt, dass sich die Situation auf Campingplätzen wieder etwas entspannt. Mhm. Weil der Boom so richtig gesund war da ehrlicherweise auch nicht. Das waren einfach auch zu viele in zu kurzer Zeit.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und bin ganz ehrlich, also ich bin jetzt kein Camper, aber ich stelle mir schon so vor, gerade wenn ich, ob es jetzt mit dem Motorrad gewesen wäre oder jetzt mit den Campingfahrzeugen, also ich würde mir schon wünschen, dass ich dann diese Freiheit auch genießen kann, dass nicht alles so voll ist, ne? Weil ich glaube, man will ja auch so ein bisschen raus, Freiheit, und dazu gehören halt auch einfach freie Campingplätze, würde ich sagen, oder?
Absolut. Obwohl ich auch sagen muss, dieser Boom bzw. diese vollen Campingplätze, die ja häufig auch bemängelt worden sind, das hing auch immer sehr stark davon ab, wo die Leute hin wollten. Wenn du natürlich in den Sommerferien mit deinen Kindern und einem 8-Meter-Wohnmobil nach Prerow an die Ostseeküste möchtest, da ist es voll egal, ob Corona, also ob dieser Boom, dieser Campingboom wie zu Corona-Zeiten ist oder nicht. Mhm. Wenn man die Möglichkeit hat, außerhalb der Ferien zu fahren und in eine Ecke zu fahren, die nicht ganz so hoch frequentiert ist, was den Tourismus angeht, dann hast du auch schon Möglichkeiten, da eine Unterkunft, also nicht eine Unterkunft, sondern einen Stellplatz zu bekommen. Aber es war natürlich vorher auch trotzdem schwierig und das normalisiert sich gerade ein bisschen. Deswegen gibt es diese Freiheit so langsam auch wieder zurück und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht und wie sich das entwickelt auf jeden Fall in den nächsten Jahren.
Ja, das hört sich doch super an. Ich stelle mir jetzt noch so ein bisschen so die Frage, beim Campen, das ist wahrscheinlich schon ein deutlich besserer Komfort auf jeden Fall als mit dem Motorrad, oder? Im Vergleich, wenn man jetzt den 1-zu-1-Vergleich zieht, Zelt, Camper.
Also ich habe ja privat, muss ich ja zugeben, auch einen Campingbus noch.
Aha.
Ah, muss aber sagen, so viel fahre ich mit dem gar nicht. Das ist eher mein Festivalauto. Und das ist auch kein richtiges Reisemobil, kein richtiges Wohnmobil, sondern es ist ein selbst ausgebauter Vito. Deswegen, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, muss ich zugeben. Ich würde trotzdem immer Motorrad und Zelt bevorzugen, weil es einfach die wildere Art ist, durch Europa zu fahren und mehr Spaß macht. Aber natürlich, das Campen mit dem Wohnmobil ist auf jeden Fall sehr, sehr viel komfortabler und es geht natürlich im Winter auch einfach besser. Ich fand immer Wintercampen total toll, wirklich im Schnee auf dem Platz zu stehen, wo du zum Beispiel in Österreich dann einfach eine Sauna hast. In dem Sanitärgebäude. Das ist richtig, richtig toll. Also es gibt durchaus tolle Campingplätze in Europa, wo du viel Komfort hast.
Ja, genau. Habe ich auch schon mal gesehen. Auch unterschiedliche Preise natürlich. Aber gut, ist wie mit allem. Ist auch wie mit Hotels oder sonst was. Ne?
Genau.
Wenn du natürlich mehr Komfort, mehr Leistung willst, musst du dann auch in dem Zusammenhang natürlich mehr bezahlen. Ja, gibt es noch als, ja, eigentlich schon die abschließende Frage. Hast du irgendeine schöne Story mit dem Camper oder eine lustige Story oder irgendwas, was du erlebt hast, was du uns mit uns teilen möchtest?
Eine lustige Story mit dem Camper. Ich habe mal die heißesten Sommertemperaturen meines Lebens in einem Wohnmobil verbracht. Das war 2023 an der französischen Atlantikküste. Da war ich mit einem Wohnmobil unterwegs, mit meinem Mann zusammen. Und das war eine unglaubliche Hitzewelle. Und wir hatten, glaube ich, in der Spitze 46 Grad. Und du darfst ja nicht vergessen, die Dinger haben keine Klimaanlage. Also du kannst das zwar mal einbauen, aber das ist nicht so wie im Hotelzimmer, dass du das dann einstellst und sagst, hui, ist das gemütlich, sondern es ist einfach total warm. Und ja, mein Mann hat sich dann hinten in der Heckgarage, du hast ja hinten diesen Bereich, wo du die Stühle und so weiter reinpackst, hat er alles rausgeräumt und sich zum Mittagsschlafen da reingelegt, weil es der durchlüftetste Ort im ganzen Wohnmobil war. Das war ein schönes Bild. Und ja, aber ich war sehr erstaunt. Das Wohnmobil hat es durchgehalten, also auch das Auto darunter hat es durchgehalten. Aber das war so ein Campingurlaub, den werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen. Bei den Temperaturen im Wohnmobil. Macht auch nicht mehr so viel Spaß irgendwann.
Ja, das glaube ich. Ich stehe natürlich auch auf Wärme, aber ich glaube in dem Zusammenhang, ja, eher nicht. auf jeden Fall, ja, sind wir jetzt auch schon Richtung Ende, aber Richtung. Das heißt, wir sind noch nicht zu Ende. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben natürlich wieder unsere Challenge für die nächste Folge. Echt oder einfallsreich? Ich habe wieder mal so eine Frage mitgebracht. Die werde ich aber jetzt natürlich nicht beantworten. Die wird dann in der nächsten Folge an irgendeiner Stelle beantwortet werden. Nämlich, in Italien darf man natürlich seinen Hund im Auto mitnehmen. Die Frage ist nur wie. A. Der Hund muss angeschnallt sein. B. Er muss in den Kofferraum. C. Er darf nur auf der Rücksitzbank Platz nehmen. Die Antwort gibt es natürlich in der nächsten Folge. Ja, liebe Jenny, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war mir wirklich eine Ehre, dich hier als Gast zu haben, wirklich mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung, Thema Motorräder, Camping. Du hast das Publikum, ich bin mir zu 100% sicher, komplett informiert, begeistert in dem Bereich. Danke, danke, danke.
Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Ja. Und an der Stelle bedanke ich mich natürlich bei meinem Team, was ich nicht vergessen darf, ja, dass ihr hier seid, mitgemacht habt, mich unterstützt habt. Und ja, an alle Zuhörer, danke auch an euch fürs Zuhören. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit Kasko und Kaffee. Bis bald.